Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Viel zu selten wird über großartige Trends und Entwicklungen berichtet und das ändern wir jetzt. Denn die Solarstromerzeugung legt derzeit ein rekordverdächtiges Tempo ein. Nach einer Verdopplung des deutschen Solarmarktes im vergangenen Jahr sieht es auch 2024 super stark aus. Einer YouGov-Umfrage zufolge sind über 60% der privaten ImmobilieneigentümerInnen an einer Solarstromanlage interessiert. Und auch die Balkonmodule boomen. Der Grund dafür ist simpel. Solarstrom ist preiswert und schützt das Klima. Eine selbsterzeugte Kilowattstunde Solarstrom ist über 60% günstiger als der Strom aus dem öffentlichen Stromnetz. Angesichts von immer mehr Sonnenstunden pro Jahr ist das nochmal attraktiver. Und wer zu Hause Solarstrom erzeugt, für den gibt es sogar spezielle Stromtarife, zum Beispiel vom Ökoenergieversorger Polarstern. Die gelten auch für Haushalte mit Balkonmodulen. Aber was machen eigentlich diejenigen, die zu Hause kein Solarmodul haben? Auch die können von mehr Solarstrom profitieren. Die sogenannten variablen Stromtarife machen es möglich. Wenn im gesamten Stromnetz viel Solarstrom ist, sinkt hier auch euer monatlich variabler Arbeitspreis. Ihr findet das genauso spannend wie wir? Dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei. Hier bekommt ihr immer 100% Ökoenergie aus deutscher Solar- und Wasserkraft. Außerdem investiert Polarstern für jede Kilowattstunde weltweit in den Ausbau der Solarenergie. Und so verändern sie mit Energie die Welt. Also macht mit und geht direkt auf www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Juli 2024 mit
Solarenergie,
Belarus,
Russenpropaganda,
der Ukraine,
Lebensverhältnissen,
den USA,
dem Börsenticker,
Großbritannien,
Katrin Rönicke,
Schamdschaft zu Peru, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Vielleicht hätte ich anfangen sollen. Ich fange mit Belarus an.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendjemand hat in den Kommentaren eine Beschwerde hinterlassen, dass ich schon so lange nichts mehr zu Belarus erzählt hätte. Stimmt. Dann dachte ich, ich guck mal, ob es was Neues gibt, weil ich hatte immer nur den Eindruck, so im Nachrichtenkonsumieren, dass Belarus halt ziemlich stabil ist, aber halt auf eine eigene furchtbare Art so, ja. Also, aber dass es eigentlich selten was Neues zu erzählen gibt. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass es ausgerechnet diese Woche tatsächlich einiges Neues zu erzählen gibt. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund. Also wir haben ja Ukraine-Krieg und da steht Belarus sehr fest an der Seite Russlands. Gerade erst diese Woche gab es eine Ansprache vom Präsidenten Lukaschenka am 3. Juli. Das ist in Belarus der Tag der Republik. Und bei dieser Ansprache hat er im Grunde indirekt der Ukraine gedroht. Auf diese typische Täter-Opfer-Umkehr-Art, wie man sie ja auch von Putin kennt. Er hat gesagt, ich möchte die Ukrainer bitten, nicht mit dem Feuer zu spielen. Mhm. Und er werde keine weitere Eskalation zulassen.
Hm. Okay.
Muss man wissen, Belarus ist eben im Norden der Ukraine, da ist eine Grenze zwischen den beiden Ländern und immer wieder hat jetzt Belarus nahe dieser Grenze Militärübungen gestartet. Mhm. Also Truppen dahin verlegt, dann noch Raketenwerfer mit dazu gestellt. Also man rüstet irgendwie auf und ist schon ein bisschen länger her, aber erinnern sich vielleicht manche, es gab ja auch mal die Nachricht, dass Russland in Belarus taktische Atomwaffen stationiert hat. Mhm. Also da sind irgendwie so dauerhaft Spannungen.
Hört man denn eigentlich irgendwas von der belarussischen Armee? Also hat der die überhaupt unter Kontrolle? Mm. Also würden die überhaupt sich in Marsch gegen die Ukraine setzen lassen, nur weil deren Reiseduce das verlangt?
Das ist total schwer zu sagen, weil das so ein bisschen eine Blackbox eigentlich ist, vor allem für internationale Journalisten oder so. Was aber viele BeobachterInnen schon seit langem sagen ist, und deswegen ist ja auch noch nichts passiert, er spuckt ja schon sehr lange große Töne. Ja, da wird aufmarschiert, da wird provoziert, da wird aufgerüstet, aber es passiert ja nichts. Also er hält sich ja seit über 2 Jahren, fast 2,5 Jahre wirklich raus aus diesem Krieg, mehr oder weniger. Ja. Und deswegen ist davon auszugehen, dass er es nicht wagen wird, die Ukraine irgendwie oder in diesen Ukraine-Krieg irgendwie einzugreifen.
Naja, weil man hat schon Russen die Ukraine überfallen, ja, sehen und einen Tag vorher nicht geglaubt, dass das passiert.
Das stimmt, aber ich habe es ganz am Anfang gesagt, auf seine Art ist dieses Land gerade stabil innen drin. So. Und ja, das hatte 2020, ja, gab es eine ziemliche, für den Präsidenten, Krise. Also eigentlich sah es so aus wie eine beginnende Revolution. Das haben wahrscheinlich auch alle gehofft, aber für den Präsidenten war es im Grunde eine Krise. Und ob er die nächste Krise überleben würde, und die würde es mit Sicherheit geben, wenn jetzt Belarus sich auf der Seite Russlands in diesen Krieg einmischen würde, da kann keiner beantworten, da müsste man es drauf ankommen lassen. Und ich glaube, das will der nicht.
Mhm. So. Zumal er sich ja wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr sicher sein kann, dass Russland ihm zur Hilfe kommen würde, weil die haben ja selber genug Probleme.
Ja, das ist ja eh ist auf Russland Verlass. Ne? Also ich glaube, selbst die Verbündeten dürften da ziemlich viele Fragezeichen haben. Naja, und dann ist Belarus, das war auch diese Woche zufälligerweise, frisch Mitglied geworden in einem Staatenbündnis, und zwar bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO. Das ist ein Bündnis, wo Länder wie China, Russland, Indien, Pakistan, Iran und dann noch so ein paar kleinere zentralasiatische Länder, so ne, die Pastans, zusammen sind. Gegründet wurde das 2001 mal, um Terror zu bekämpfen. Mhm. Das hat man dann erweitert, weil es so Vertrauensbildung unter den Mitgliedern, Handel, dann auch, man schreibt sich auch die Konfliktlösung so ein bisschen auf die Fahne, also war jetzt auch Thema diese Woche hier, man will den Ukraine-Krieg lösen, so, mit den eigenen Ideen halt. Und wenn man sich dann aber anschaut, was die bei ihrem Treffen so bereden und welche Akzente da so gesetzt werden, ich meine, allein schon die Zusammensetzung der Länder lässt es vermuten, geht es natürlich auch ganz klar um die NATO und dass sie nicht so viel Einfluss haben soll. Und auch lange Zeit ging es um die Verhinderung von sogenannten Farbrevolutionen. Also im Grunde ein antiwestliches und auch antidemokratisches Bündnis, wenn man so will. Und insofern passt natürlich Belarus bestens dazu.
Moment, war Indien dabei? Hattest du Indien?
Ja, da? Indien ist auch dabei.
Oh, interessant.
Ja. Ja, und dann dachte ich, das ist jetzt nichts Aktuelles, aber ich würde gerne nochmal über Maria Kolesnikova sprechen. Das ist eine der drei Frauen, die bei der Präsidentschaftswahl vor 4 Jahren Lukaschenka herausgefordert haben, gehörte diesem Team von Svetlana Tichanowskaja an, die ja Präsidentschaftskandidatin war. Und die Tichanowskaja ist ja ins Ausland, ins Exil gegangen, also hat sich nicht getraut, in Belarus zu bleiben, wie viele andere Oppositionelle auch. Zu Recht, die wurden ja wirklich massig verhaftet. Also es gibt ja unzählige politische Gefangene in dem Land. Kolesnikova war dann auch noch im Koordinierungsrat. Das war so eine Gruppe von Menschen, die eigentlich gerne regeln wollten, wie die Opposition die Macht im Land bekommen kann oder wie man ihr die Macht übertragen könnte. Da ging es nicht um krasse Revolution, sondern wie kann man das irgendwie friedlich ausgestalten. Und das alles, und auch weil sie dann, ich glaube, noch im September 2020 eine eigene Partei auch gegründet hat. Also sie hatte so quasi beschlossen, ich bleibe hier in dem Land, ich versuche es von innen zu verändern, und wurde dann im September 2022 verhaftet. Es hat ein Jahr gedauert, bis sie dann den Prozess gemacht bekommen hat, und sie wurde zu 11 Jahren Haft verurteilt. Und warum erwähne ich sie? Das letzte bekannte Lebenszeichen von ihr, das war ein Brief, den sie am 14. Februar 2023 geschrieben hat.
Und das ist lange her.
Ja, und bis heute weiß niemand, ob sie eigentlich noch lebt. Genau, das gibt es zu Belarus zu erzählen. Das ist alles nicht so sonderlich erquicklich. Vielleicht komme ich deswegen gleich zur Ukraine, es sei denn, du möchtest noch was anderes zwischenschieben, um auch mal was ein bisschen Positives zu erzählen. Weil die Zeit diese Woche gemeldet hat, dass in der Ukraine zum ersten Mal seit langem die russische Armee einen Rückschlag erlitten hat. Mhm. Jetzt nicht im Sinne von krasse Offensive der ukrainischen Armee und auch keine krassen Geländegewinne oder so, sondern, und da zitiere ich jetzt den Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, Die Ukrainer haben es geschafft, die Russen im Raum nördlich von Charkiw zu stoppen und sie zeitweilig sogar zurückzudrängen. Das sind Erfolge auf der taktischen Ebene. Zitat Ende. Übrigens ist dieser Oberst Markus Reisner eine echte Empfehlung. Also den habe ich dieses Jahr...
Poppt immer mal wieder auf, ja.
Ja, den habe ich dieses Jahr irgendwie erst entdeckt. Der ordnet immer wieder so die Entwicklungen und was so gerade passiert und wie man das einzuordnen hat. Also es ist halt, er hat halt Ahnung. Manchmal beim ZDF und Österreichs Bundesheer hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er das immer mal wieder macht. Verlinke ich auf jeden Fall. Und jedenfalls also Erfolg auf der taktischen Ebene. Und das kommt tatsächlich, sagt auch der Oberst Reisner, daher, dass Frankreich, die USA, Deutschland und Co. gesagt haben, okay, ihr dürft mit unseren Waffen auch russisches Gebiet angreifen.
So. Ja, das ist ja ein Ding. Damit konnte ja überhaupt keiner rechnen, dass das was nützen würde. Ne?
Ja, die Ukrainer würden sich wünschen, dass sie es noch weiter nutzen dürften. Also sie haben ja auch ein paar Waffen von den Franzosen, von den Briten, die sie nicht benutzen, was auch dieses ganze Wir können der Ukraine nicht vertrauen Ding total ad absurdum führt. Ja. Egal, aber der Westen sagt noch sagt der Westen, nee, mal gucken, wie lange noch, weil die Lage insgesamt trotzdem ziemlich düster ist. Also jetzt habe ich erzählt, in Charkiw kann man einen kleinen Erfolg feiern und das haben wir hiermit getan. Aber man muss auch dazu sagen, damit dieser Erfolg möglich war, mussten Truppen von anderen Orten an der Front abgezogen werden. Und die fehlen da. Und da macht dann wiederum Russland Gewinne und so weiter. Also insgesamt ist es unterm Strich so, dass die Ukraine es kaum schafft, die gesamte Front abzudecken mit Personal, mit Soldaten. Und dass da einfach auch ein großer Mangel wohl ist inzwischen. Und insofern muss man sich wirklich darüber freuen, wenn sie was halten.
Als alle anderen.
Ja. Ja, ich habe nur so gedacht, halten ist jetzt das neue Zurückerobern.
Genau. Ja. Genau. Ja. Naja, darum, das unterstelle ich ja schon von Anfang an, insbesondere der Bundesregierung, dass es denen überhaupt nicht darum geht, die Russen aus der Ukraine wieder rauszuschaffen, sondern nur darum, da irgendwie, ja, dass sie nicht noch weiter vorrücken. So. Um den Preis von möglichst vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. Naja. Der Spiegel und die investigative russische Seite The Insider, die sind in Russland seit 2 Jahren unerwünschte Organisation. Komisch,
gutes,
ne?
Gutes Zeichen.
Genau. Die haben ein paar geleakte russische Geheimdienstpapiere ausgewertet und haben da drin eine Strategie gefunden, mit denen Russland seinen hybriden Krieg gegen die freie Welt führt. Also insbesondere natürlich gegen uns. Also Europa ist ja deren Hauptziel. Die schreiben in ihrem Strategiepapier, künftige Kampagnen müssten abzielen auf die 70-80% normale Menschen. Also die schreiben auch, dass sowas wie Sputnik und RT Deutsch praktisch nichts genutzt hat, weil das keine Breitenwirkung, das verfängt halt nur bei den Doofen. Und die hast du ja schon. Also das ist halt so ein bisschen, schreiben halt, müsste auf 70-80% der normalen Menschen abzielen und zwar diejenigen, die vor allem über die psychoemotionale Ebene erreichbar und manipulierbar seien. Sie nennen es kognitive Strategie, müsse an die Gefühle appellieren. Und zwar müsse sie vor allem an die stärkste Emotion appellieren, die Angst. Mhm. Eins der Hauptziele ist Deutschland, weil Angst können wir aus irgendeinem seltsamen Grund besser als die meisten anderen, habe ich oft das Gefühl.
Ja.
Auch im Strategiepapier. Das dankbarste Thema ist im Moment, ich zitiere, das dankbarste Thema ist im Moment, dass der ukrainischen Flüchtlinge, die aktiv die europäischen Sozialsysteme in Anspruch nehmen.
Super.
Ja, also das, was Friedrich Merz so erzählt den ganzen Tag, ne?
Gut.
Ne, so, wie sie es auch erreichen wollen, die Leute zu erreichen, ist über die Organisation von Massenprotesten in der EU. Allerdings gar nicht wirklich Massenproteste, sondern denen reichen 100 Leute. Ne? Hauptsache, sie haben hinterher Bilder und Videos, mit denen sie im Internet Kampagne machen können, um die normalen Menschen wieder verunsichern zu können. Und es scheint sogar zu geben, habe ich im Spiegel gefunden, eine bezahlte Demonstrantentruppe, die rumreisen und immer wieder in verschiedenen Städten auf verschiedenen Demonstrationen mit nicht pro-russischen, aber kontra-ukrainischen, also mit verunsichernden Plakaten auftauchen. So sind immer wieder die gleichen Leute drauf. Mhm. Ist jetzt nicht viel Neues in diesem Artikel. Also zumindest für diejenigen, die aufmerksam hingesehen und hingehört haben in den letzten Jahren. Aber es ist so ein schönes Ding aus der Kategorie, ha, hab ich's mir doch gleich gedacht.
Mm.
So. Beim Insider ist der Artikel noch ein bisschen detaillierter. Am Ende bleibt da aber auch im Grunde nur hängen, Obacht Leute, die Russen versuchen uns Angst einzujagen.
Ja.
Und bei halt nicht wenigen Leuten funktioniert das ja anscheinend auch ganz gut mit dem Angst einjagen.
Ist halt blöd, wenn es auch beim eigenen Kanzler funktioniert.
Ja, das, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich Angst hat. Hattest du ja mal so die Theorie.
Ja.
Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch wirklich, also, ich meine, dieses den Ukrainern nicht vertrauen, was du ja auch immer wieder sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine viel stärkere Motivation ist, dass das so eine Verachtung für Osteuropa ist.
Aber ich finde, dass...
Untervölker da, weißt du?
Bläh. Ja gut, wenn man es so auslegt, ist es eher beim Rassismus. Aber sonst ist ja Vertrauen können auch nahe bei der Angst. So jetzt so rein vom...
Stimmt.
Gehirn her.
Stimmt.
Naja, von Russland geht's in die USA. In den USA sind nämlich gleich mehrere bemerkenswerte Dinge passiert. Und ich will die nicht unerwähnt lassen, obwohl es alles keine tollen Nachrichten sind. Das eine war schon letzte Woche, als wir im Urlaub waren. Da haben sich die Präsidentschaftskandidaten Joe Biden von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern ein sogenanntes TV-Duell geliefert. Das ist ein Mega-Ereignis eigentlich immer in den Wahlen in den USA, wird auch sehr, sehr wichtig genommen. Und es haben wohl live 50 Millionen Menschen zugeschaut.
Wow. Die meisten im Ausland, ne?
Das weiß ich gar nicht. Also im Ausland sind dann, glaube ich, eher die es dann auf YouTube gucken. Also da habe ich dann zum Beispiel...
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Quotenmessungen im Ausland vornehmen
können. Ja, ich glaube auch nicht. Na, jedenfalls muss man leider sagen, dass das Ganze aus demokratischer Sicht ein absolutes Desaster war. Ich habe mir erst verschiedene Analysen durchgelesen, bevor ich mir das dann reingezogen habe, das Video, weil wir ja auch im Urlaub waren. Da habe ich mir das nicht angeschaut. Und man muss leider sagen, es ist so schlimm, wie alle sagen. Ja, ich habe mal zwei der schlimmsten Momente mitgebracht, aber eigentlich kann man nicht sagen, es gab denen einen schlimmsten Moment, sondern eigentlich ist das, was Joe Biden da abgeliefert hat, konstant schlimm. Das ist eigentlich das Schlimme. Es ist nicht so, dass er mal so einen Aussetzer hatte, sondern es ist halt konstant, ja, irgendwie so ein Gestammel.
Tattrig.
Tattrig ist auch ein schönes Wort. Und was ich als erstes mitgebracht habe, ist so eine Stelle, da... Also hast du auch viel Gestammel, das dann in dem Satz mündet, if we finally beat Medicare.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Ja, Und das
was,
andere...
Was hat er denn überhaupt gemeint?
Das habe ich dann hinterher nachgelesen. Er meinte, if we finally beat Big Pharma. Oh. Also so hat das Weiße Haus es hinterher halt gesagt. Das hätte er gemeint. Aber ist halt auch... tatsächlich haben viele gerätselt. Was hat er damit gemeint? Weil es ist natürlich auch... Du kommst ja von selber nicht drauf. Also es ist nicht mehr so ein Versprecher, wo du hinterher... Ne, wenn ich mich verschreibe oder wenn ich mich verspreche, dann wissen die Leute oft trotzdem hinterher, was ich meinte.
Ja.
Aber war jetzt in dem Fall sehr schwierig. Und das andere ist auch ein tolles Thema, Israel und Hamas.
I'm the guy that organized the world against Iran when they had a full-blown intercontinental ballistic missile attack on Israel. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed and it just stopped. We saved Israel. We are the biggest producer of support for Israel of anyone in the world. And so that's, there are two different things. Hamas cannot be allowed to be continued. We continue to send our experts and our intelligence people as to how they can get Hamas.
Also, man kann ihn halt einfach auch kaum verstehen. Und das geht die ganze Debatte so. Es ist wirklich erschütternd und schlimm ist auch gewesen. Es gibt dann so diese typische Splitscreen. Also wenn einer spricht, wird der andere trotzdem eingeblendet und wie er guckt. Deswegen sagt man denen auch vorher, behaltet eure Gesichtszüge irgendwie unter Kontrolle. Und das hat Biden ganz oft nicht geschafft. Dann ist da so ein Gesicht mit leeren Augen und offenem Mund, ja, und ein sehr altes Gesicht noch dazu. Und dann schrieb eine Journalistin vom Guardian auf Twitter, The look of exhausted terror on Bidens face is also the one on mine. Also, es ist wirklich entsetzlich gewesen. Und wie gesagt, 50 Millionen Menschen haben das live im Fernsehen gesehen. Allein das Video, was ich auch verlinke vom Wall Street Journal, was die ganze Debatte zeigt, haben 18 Millionen Menschen auch nochmal auf YouTube gesehen. Und es gibt noch etliche andere Varianten. Also das Ding ist jetzt erstmal krass wie so eine Bombe in die Welt eingeschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass jeder klardenkende Mensch, wenn er das gesehen hat, zu dem Schluss kommen muss und sagen muss, sorry, aber der Mann ist einfach nicht geeignet für diesen Job. Hinterher hat seine Kampagne dann erklärt, ja, der war erkältet, darum die Stimme, darum die Erschöpfung. Aber halt hinterher, ne? Das hätte man vorher irgendwie sagen können.
Das fühlt sich ein bisschen so an, wie du baust irgendwo in den Socials irgendeine Scheiße, alle fallen über dich her und dann sagst du, nee, war nur Ironie.
Oder Maus gerutscht. Ja. Nee, und also übrigens, das Annika Brockschmidt hat beim Volksverpetzer die, finde ich, beste deutsche Analyse, also sehr sachlich geliefert, verlinke ich auch. Und jetzt ist natürlich die Debatte groß, soll er die Kandidatur zurückziehen und geht das überhaupt und so weiter. Und ich glaube, alle, die das gesehen haben, außer das beiden Wahlkampfteam selbst, also selbst die beiden oder drei Host von Hot Safe America, die ja eigentlich sehr eng auch mit dieser ganzen Gruppe von Demokraten verbandelt sind, die stammen ja selber aus diesem Zirkel. Selbst die haben gesagt, das funktioniert nicht. Also der kann das nicht weiter. Wie soll das gehen? Und warum soll es denn bitte schön nicht gehen, das jetzt nochmal zu ändern? So. Tatsächlich scheint aber gar nichts darauf hinzudeuten. Also gestern war ja der 4. Juli. Großer Feiertag in den USA und gestern hat das Weiße Haus nochmal mitgeteilt, nein, es wird nicht darüber nachgedacht, dass Biden jetzt die Kandidatur sein lässt. Und die Frage ist halt, warum nicht? Also gibt total viele Analysen, die sagen, ja, das wäre ein Riesenaufriss und es würde total viel Wirbel innerhalb der demokratischen Partei verursachen und würden die sich überhaupt einig werden und und ja, würde Geld kosten natürlich auch, weil man noch entsprechende Veranstaltungen, die das Ganze legitimieren und so weiter veranstalten müsste. Aber ja, die verlieren auch die Unterstützung halt in den USA. Also es ist ja total wichtig, dass der Präsidentschaftskandidat finanzielle Unterstützung erhält von irgendwelchen Milliardären meistens. Und zum Beispiel die Disney-Erbin hat jetzt diese Woche gesagt, von mir gibt es kein Geld mehr, solange Biden Kandidat bleibt. Und es gab wohl auch diese Woche schon viele Telefonate mit anderen Leuten, die sehr viel Geld in diese Biden-Kampagne stecken, die auch wissen wollten, was denn jetzt eigentlich der Plan ist, wie es weitergeht. Also ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Ich vermute, es ist jetzt gerade mal eine gute Woche her, dass da noch viele Hinterzimmergespräche und Telefonate geführt werden.
Was ich bemerkenswert finde an dieser ganzen Geschichte, auch vor allen Dingen an der Berichterstattung hinterher, und ich vermute mal, dass die in den USA ähnlich gelagert war wie bei uns. Alle interessieren sich nur dafür, wie tattrig der Biden möglicherweise ist.
Ja, weil du kannst auch...
Keinen interessiert es, was der Trump für Lügen erzählt.
Ja, das stimmt. Aber das ist...
Das finde ich das Faszinierende an dieser ganzen Sache.
Das ist nicht faszinierend, das ist das Schlimme an der Sache. Weil ich habe das auch gesehen und ich hatte gar keinen Kopf mehr für das, was Trump sagt. Du bist einfach nur noch entsetzt darüber, was Biden macht oder wie er rüberkommt und dass du einfach nur noch denkst, scheiße, die ganze Zeit. Und das ist wirklich...
Ja, ist das nicht auch... Ist das denn nicht auch ein Medienversagen?
Nee.
Also weil die Qualität eines Präsidenten oder überhaupt eines Politikers ist doch nicht abhängig davon, wie er vor der Kamera agiert, sondern ist doch eigentlich davon abhängig, wie seine Urteilsfähigkeit ist, wenn es darum geht, irgendetwas zu beschließen oder durchzusetzen. Und das ist was, was wir überhaupt nicht diskutieren. Und dieses Ding mit der Urteilsfähigkeit, wenn wir das nehmen würden als Maßstab der Diskussion, dann würden wir ganz schnell da landen, wo alle sich absolut einig wären, dass Donald Trump kein Präsidentenmaterial ist, Joe Biden aber sehr wohl. Aber so diskutieren wir nicht. Ich finde das mindestens befremdlich, wenn nicht sogar gefährlich, weil das ist letztendlich Horse Race Journalism, der da stattfindet, nur mit ein bisschen feineren Mitteln. Wie hat der performt? Der hat besser performt als der. Trump sah besser aus als Biden. Biden sah schlechter aus. Wie schlecht muss Biden noch aussehen?
Weißt du, habe ich auch gedacht, bevor ich es gesehen habe.
Ja. Ich meine das auch wesentlich allgemeiner jetzt. Ich glaube, wir sind da insgesamt auf einem unglaublich gefährlichen Pfad der Berichterstattung und der Diskussion.
Gut, jetzt beschäftigen wir zwar uns gerade ja auch viel mit Alter und Probleme, kognitive Probleme, die damit einhergehen können und so, aber das Problem ist einfach, dass er Joe Biden in dieser Debatte ein bisschen dement wirkt, während ja Donald Trump die ganze Zeit Fake News verbreitet und lügt, aber dabei extrem klar ist. Und das...
Ja, solange man ihm nicht widerspricht, ne? Was ja offensichtlich nicht passiert ist in dieser Sendung.
Also, ich habe auch nur
die Berichterstattung darüber angelesen.
Es ging halt nicht mehr und das ist das Debakel. Und das ist richtig, dass du das ankreidest, aber ich glaube, es liegt nicht an den Medien. Es ging nicht mehr um Inhalte. Das geht's tatsächlich da nicht.
Also bei solchen Debatten geht es sowieso nicht um Inhalte.
Ja,
das ist ja das Problem.
Ja,
bei Fernsehduellen, bei Sommerinter, da geht es ja nicht um Inhalte, sondern geht es nur darum, wie performt die Person vor der Kamera. Kann man so überhaupt politische Diskussionen führen?
Ja, gut.
Mal so jetzt Grundsatzdebatte, ne?
Ja, als Grundsatzdebatte bin ich voll bei dir. Diese ganzen Fernsehduelle und sowas, TV-Duelle und Sommerinterviews, die gehören die gehören irgendwo anders hin. Also,
auf den Müllhaufen der Mediengeschichte.
Meinetwegen gerne. Wirklich. Da hast du absolut recht, dass es grundsätzlich ein Problem ist. Jetzt ist es halt hier nochmal ein besonderer Fall, wo man sagen muss, abseits dieser grundsätzlichen Kritik hat dieses TV-Duell aber vielleicht etwas zutage gefördert, was wichtig ist, dass alle, vor allem Menschen, die in den USA leben, das mitbekommen. Nämlich, dass Joe Biden ein sehr, sehr alter Mann ist, bei dem sich die Frage stellt, ob es wirklich so eine gute Idee ist, dass der nochmal 4 Jahre Präsident ist.
Ja, und ob das, da hatte Niggemeier auf Übermedien auch einen sehr schönen Kommentar, Essay, Text, Artikel, wie auch immer dazu, wo er auch sagte, die letzten Jahre, also die Joe Biden-Jahre, man hätte viel häufiger auch darüber berichten können, dass der Mann möglicherweise alt ist und möglicherweise zu alt ist. Man hat es aber nicht gemacht, weil man nicht der Gegenseite in die Hände spielen wollte. Und jetzt haben wir den Salat.
Ja.
Ne? Weil hätten wir kontinuierlich auch mal darüber reden, oh ja, der ist auch schon ganz schön alt und aber die Entscheidungen, die er trifft, die haben immer noch Hand und Fuß und so, wäre vielleicht auch dieser Auftritt gar nicht so schlimm gewesen, sondern hätte gedacht, oh ja, doch, stimmt, ist ziemlich alt, aber er trifft ja gute Entscheidungen. Eventuell wäre es leichter gewesen, ja.
Ja, ich glaube schon, dass es noch ein bisschen anders ist, weil nämlich das Argument, er ist so alt und senil, ist ja eins, was von Trump und der Trump-Kampagne verwendet wurde. Und dann bist du natürlich schwer, also dann ist es natürlich schwer zu sagen, ja, stimmt schon, der ist sehr alt und es ist gewagt und so. Du weißt ja, wie Ehrlichkeit wird in der Politik halt nicht belohnt.
Ja.
Sondern wenn du einen kleinen Schritt in diese Richtung gehst und sagst, ja, okay, hast ja recht, ist schon alt.
Stimmt, dann nimmt er die ganze nicht so Hand. Erfolgreich.
Ja. Es ist halt auch da, ja klar, also man kann eigentlich an diesem Fall, TV-Duelle, wie offen selbstkritisch kannst du in der Politik sein, wie transparent, da zeigt sich schon sehr, sehr viel. Und auch dieses ganze Debakel jetzt mit die Disney-Erbin sagt, sie gibt kein Geld mehr, ist ja noch die nächste Ebene, ne? Also wie kann es denn sein, dass irgendwelche Milliardäre dann sagen, so, ne?
Aber das ist ja bei uns nicht anders. Bei uns läuft es halt nur, läuft halt nicht so offen. Also hier werden halt nicht Kampagnen unmittelbar mit Millionensummen unterstützt, sondern gibt es viele kleine Parteispenden, da gibt es Abendessen, also ist jetzt nicht so, also sagen wir mal, ich glaube nicht, dass Susanne Klatten keinen politischen Einfluss hat.
Ja, das stimmt auch wieder. Ich war aber noch gar nicht fertig mit den USA.
Läuft halt bei uns. Ja.
Mensch. Und zwar gibt es noch eine scheiß Nachricht von dort. Fast noch schlimmer auf eine Art, weil der Supreme Court der USA, also der oberste Gerichtshof, hat festgehalten, dass der Präsident der USA zwar nicht über dem Gesetz steht, aber im Grunde eigentlich doch immun gegen Strafverfolgung ist. Das ist wichtig und krass, weil das im Grunde mit einem historischen Prinzip der US-Demokratie aufräumt, wie nenne ich das denn? Also die USA, die Demokratie, ist ja quasi entstanden durch die amerikanische Revolution. Und während der Revolution hat man sich ganz bewusst entschieden, dieses Prinzip, was es in England gab, der König kann nichts falsch machen.
Monarchie nennt man das.
Ja, aber eben auch der König kann nicht ist nicht strafbar so. Dass man gesagt hat, das machen wir nicht. Wir machen das anders. So, das ist einer Demokratie, zu einer Demokratie passt das nicht. Auch ein König oder in dem Fall eben ein Präsident muss Strafverfolgung bekommen, wenn er was Strafbares tut. So. Und das hat der Supreme Court eben mal gekippt und Beobachter sagen für Donald Trump. Und das finde ich krass. Und dann ist noch was passiert, was hier in den Medien fast gar nicht beachtet wurde, aber auch ein Supreme Court Urteil ist. Das schreibt Marc Buse im Verfassungsblog. Die beschäftigen sich natürlich noch mal nerdiger mit solchen Themen. Und da geht es um den Fall Loper Bright Enterprises versus Raimondo. Ich verstehe davon fast nichts, was er da schreibt, aber ich habe mal die Zusammenfassung versucht mitzubringen, nämlich der Gerichtshof hat einen Fall aufgehoben, den Fall Chevron, der Jahrzehnte als Präzedenzfall galt, nämlich für den Fall, dass, wenn jetzt ein Gesetz mehrdeutig ist, so, also es gibt ein Gesetz, das Gesetz ist nicht klar eindeutig und der Kongress erklärt seine Absichten nicht, dann soll man sich den Behörden beugen, also Verwaltungen, Behörden und so weiter, was die sagen und wie die das machen und wie die das auslegen. So. Und das hat der Supreme Court jetzt auch gekippt. Und das, sagt Marc Buse, wird wahrscheinlich verheerende Folgen für das Funktionieren des gesamten US-Verwaltungsstaats haben, wie man ihn heute kennt.
Das würde ja bedeuten, dass sehr viele Verordnungen nicht auf Basis eines Gesetzes erlassen worden sind, sondern auf Basis einer Best Practice vor Ort und dadurch aber dann Gesetzescharakter bekommen.
Ja, genau so. Ja.
Okay, verstehe.
Und eigentlich nicht unsinnvoll, ne? Auf eine Art?
Ja, in der Bundesrepublik wahrscheinlich nicht, weil wir auch anders verfasst sind, aber ja, klingt jedenfalls nicht ganz doof, das so zu machen, ja.
Genau, und unterm Strich kann man mitnehmen, ich zitiere den Marc Buse an der Stelle, die Entscheidung in dieser Rechtssache reiht sich nahtlos in eine Reihe von Fällen der letzten Jahre ein, in denen der oberste Gerichtshof die Regulierungsbefugnis der Verwaltungsbehörden zunehmend eingeschränkt hatte. So, das nehmen wir
Kampf jetzt gegen den Deep State, den sie irgendwann mal ausgerufen haben.
Genau. Auf der Rechten. Das jetzt noch zusammen mit dem Immunitätsurteil. Und das lassen wir dann mal schön sacken, bis Donald Trump Präsident wird.
Hier komm, ich habe eine kleine gute Nachricht dabei. Balkonsolargeräte. Das Problem mit diesen sogenannten Balkonsolaranlagen oder Steckersolaranlagen, ne, das sind halt so Solarpaneele mit einem Wechselrichter, die kannst du dir auf den Balkon klemmen, Steckdose in die Wand und dann verbrauchst du halt entweder den Strom, der da rausfällt, selber und der überschüssige wird ins Netz zurückgespeist, ohne dass du dafür vergütet wirst. Diese Dinger gelten als bauliche Veränderungen. Es ist nicht einfach nur, ich habe eine Fahne rausgehängt, sondern ich habe eine bauliche Veränderung vorgenommen. Und bauliche Veränderungen am Gebäude sind Sache des Eigentümers. Also wenn du was verändern willst bei dir am Bau, musst du die Eigentümerin, also die Genossenschaft fragen.
Ja.
So, wenn du als Mieterin so ein Ding installieren willst, hat es dir bisher passieren können, dass die Wohnungseigentümerin, die Eigentümergemeinschaft auch, also ich darf das auch nicht bei mir, ich muss auch die Eigentümergemeinschaft als Eigentümerin der Hülle sozusagen des Gebäudes fragen. Mhm. Und wenn du dann so eine Eigentümergemeinschaft hast, wie ich zum Beispiel, wo lauter bornierte, teilweise wirklich schlecht informierte, teilweise gehässige Menschen sitzen, kann es dir passieren, dass sie das einfach ablehnen. Ja, dass sie sagen, nee, wollen wir nicht. Und das durfte
ich. Obwohl du es bezahlst, ne?
Obwohl ich es bezahle, ja, genau. Zum Beispiel hatten wir mal vor Jahren, da wohnte ein paar Aufgänge weiter, ein behinderter Mann mit seiner Mutter. Mhm. Und die wollten einen Wandanker, also so ein, wie nennt man es denn, so ein Befestigungsring-Ding für den Rollstuhl, um den Rollstuhl anketten zu können, zu machen, damit der Typ nicht raus kann.
Ja.
Natürlich nicht, sondern damit der Rollstuhl nicht geklappt.
Ja, schon klar.
So, und das mussten die beantragen. Da mussten wir drüber abstimmen als Eigentümergemeinschaft. So. Also das sind selbst solche Kleinigkeiten, ne?
Ja.
Müssen gemacht werden.
Aber das heißt, wurde bewilligt.
Ja.
Okay.
Ganz so biestig sind sie nicht. Die sind
biestig,
aber nicht
ganz so. Das ist ja die schrecklichste Geschichte, die du da jetzt erzählst.
Nein. Ich wollte nur, das war jetzt nur als Beispiel. Also Beispiel bauliche Veränderungen.
Ja, so wie du es angekündigt hast, klang es so, als würde es darauf hinauslaufen, dass sie gesagt haben, nö.
Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn die nö gesagt hätten.
Oh Gott.
Also die haben schon Sachen abgelehnt, da, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja, okay. Egal. So, bei mir ist noch was anderes. Bei mir gilt ja dann auch noch die Erhaltungssatzung des Landes Berlin. Das ist der sogenannte kleine Denkmalschutz. Und mit diesem Scheiß verhindert das Land Berlin sogar, dass ich mir am Schlafzimmer eine Außenjalousie anbringe, damit ich tatsächlich im Dunkeln schlafen kann, weil das stört den Gesamteindruck des Ensembles. Niemand. Diejenigen Leute sehen, die mit der S-Bahn hinterm Haus vorbeirattern und das auch nur im Winter, wenn die Bäume kein Laub tragen. Aber ist egal. Also das so, zurück. Du willst das einbauen, du bist Mieterin irgendwo, du willst das einbauen, dein Eigentümer kann sagen, nö. So, fertig. Und der Bundestag hat jetzt diese Woche beschlossen, dass, Achtung, ich zitiere, die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte in den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen wird. Yes. Außerdem werden die Ausnahmen von der Unübertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten erweitert. Jetzt wüsstest du ganz gerne, was beschränkte persönliche Dienstbarkeiten sind. Ja. Ganz grob gesagt, wenn du Telefon installieren willst, musst du nicht den Eigentümer deiner Wohnung fragen.
Das stimmt.
Also das sind so, ne, es gibt so Kataloge, das gibt's dann auch nochmal mit Wegerechten und so weiter. Zum Beispiel, wenn irgendwo eine Telefonzelle auf Privatgrundstück steht und so. Also es ist, wer will, kann sich das gerne im BGB mal alles angucken. Aber grob gesagt heißt das, wenn du Kabelfernsehen willst, musst du nicht den Vermieter fragen, sondern kannst einfach die Firma beauftragen und die knuppert ein Kabel in deine Wohnung.
Ja.
So. Ganz grob gesagt. So, das wird erweitert. Also die Ausnahmen von der Unübertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten wird erweitert und zwar um Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Das hat zur Folge, dass dein Vermieter nicht mehr nö sagen kann, sondern du kannst dir das Ding an den Balkon klatschen. Ich vermute, du wirst dann deinen Vermieter noch darüber informieren müssen. Mhm. Und dann muss der Vermieter einen triftigen Grund angeben, wenn du das Ding wieder abbauen sollst.
Hm. Und was
in deinem Fall Denkmalschutz wäre. In deinem Fall wäre das der Denkmalschutz. Denkmalschützer sind die Pest. Oh, das gibt jetzt wieder Ärger. Oh, Denkmalschützer sind nicht die Pest, die machen eine ganz wichtige kulturelle.
Ich bin
besorgt
ja auch.
Besorgt euch mal denkmalgeschütztes Gebäude und dann reden wir nochmal drüber, ob Denkmalschutz nicht vielleicht ein bisschen die Pest ist.
Ist bestimmt schön. Also, ich meine, dass es hier so schön ist, liegt sicher auch am Denkmalschutz.
Ja,
aber
jetzt stell dir mal vor, ja, die Fenster, die bei dir eingebaut werden, wären nicht aus Holz, sondern aus einem Kunststoff, der wie Holz aussieht. Wäre es dann weniger schön bei dir?
Ja, nee, klar.
Siehst du? Ja. Ich don't get me started. Es geht so, zum Denkmalschutz habe ich ein ähnliches Verhältnis wie zum Lateinunterricht in der Schule.
Ja?
Ja.
Inwiefern?
Lateinunterricht in der Schule ist die größte Zeitverschwendung, die man Kindern antun kann.
Ah ja, okay. Also kein so gutes. Ich dachte, es wäre vielleicht ein ambivalentes, aber es ist.
Nee, es gibt so ambivalente Punkte. Zum Beispiel, Latein zu lernen, Latein zu sprechen, zu lesen, ist eine hochnerdige Angelegenheit. Und es gibt Leute, die haben echt Spaß daran, sich in sowas reinzunörden.
Ja.
Aber die haben irgendwie in den humanistischen Gymnasien die kulturelle Hegemonie übernommen, diese Leute, und tun halt so, als wäre das gut für alle. Und Latein in der Schule zu lernen, ist nicht gut für alle, das ist Zeitverschwendung. Und genauso ist es mit Denkmalschutz. Denkmalschutz, super Sache, um bestimmtes Kulturgut, auch baulich, vor allen Dingen auch optisch von außen zu erhalten, ne? Identität, aber muss man den Leuten vorschreiben, welchen Bodenbelag sie in ihrer eigenen Wohnung haben?
Wie das auch?
Das machen die auch. Du kannst nicht immer einfach so alles verbauen. Das kannst du im Internet unendlich viele Geschichten durchlesen, wo sie gesagt haben, da können sie aber keine günstige Buche verlegen, da muss Eiche rein.
Wow.
So Sachen gibt's da halt. Das ist ganz furchtbar. Und ich habe auch aus dem privaten Umfeld, wenn wir schon mal dabei sind, Menschen, die haben ein denkmalgeschütztes Haus geerbt, haben aber so wenig Einkommen, dass sie es nicht denkmalgerecht sanieren können. Mhm. Du kannst es auch nicht verkaufen, weil du kriegst nicht viel Geld dafür, weil es steht in einer strukturschwachen Region. Das mit dem Einkommen habe ich schon gesagt. Also, du kriegst es nicht verkauft, sodass sie irgendwohin anders umziehen könnten. Sie haben selber nicht genug Geld, das Ding denkmalschutzgerecht zu sanieren. Also, was machen sie?
Sie lassen es verrotten.
Genau.
Traurig. Das ist natürlich
statt
auch
zu sagen, des Denkmalschutzes. Leute, genau. Ja. Dann schwächen wir das mal ab und machen, dass wir in Berlin Erhaltungssatzung, die Fassade muss so aussehen, wie sie immer ausgesehen hat. Der Rest ist egal. Kann man ja mal machen. Ne? Und wenn du dann unbedingt eine bestimmte Fachwerkkonstruktion haben willst, ja, dann fahr in der Eifel nach Kommern in Freilichtmuseum, da steht bestimmt sowas rum.
Ich meine, du hast mich gewarnt, du hast gesagt, don't get me started, und ich habe es trotzdem getan. Ja, es ist meine eigene Schuld. Es tut mir auch leid, im Namen aller Hörerinnen und Hörer.
Nee, du musst ja nicht, gibt denn ja auch nachher, haben wir wieder Heiligen Krieg in den Kommentaren.
Auch ist doch lustig.
Sic trans et gloria mundi.
Ein bisschen auf Krawall gebürstet. Macht ruhig. Ich schaue mal nach Großbritannien, ich mache es auch kurz. Da gab es gestern Parlamentswahlen. Das war dieses andere Land mit den verrückten vorgezogenen Wahlen über Frankreich.
Das andere Land mit den verrückten.
Über Frankreich hören wir dann nächste Woche. Da gibt es ja jetzt am Sonntag erstmal noch die zweite Runde. Und wenn gestern die Wahlen waren, ist es eigentlich heute ein bisschen früh, jetzt das alles zu analysieren, zu gucken, wer macht was und so. Aber ich war dann doch etwas erstaunt, als ich heute Morgen dann die Seite vom Guardian geöffnet habe. Ich meine, ich glaube, gestern oder vorgestern hat die Taz schon getitelt, bye-bye und so. Also alles schon so, ja, tschüss, Tories, das war's jetzt. Das war klar, dass die Wahl nicht gewinnen werden und dass Labour auf jeden Fall als Gewinner hervorgehen wird aus der Wahl. Aber für einen ganz kurzen Moment stand mir für ein ganz kleines Wow doch der Mund offen, weil beim Guardian ist oben auf der Seite so eine Grafik. Latest Results steht da, also neueste Ergebnisse. Darunter sind zwei große und zwei kleine Zahlen. So, links ist die Zahl für Labour, da ist die große Zahl 412 Sitze und die kleine Zahl lautet plus 214. Rechts sind die Tories, da ist die große Zahl 121 Sitze und die kleine minus 251. Minus 251 Sitze, insgesamt gibt es 650. Also ganz, ganz klar mit 412 Sitzen eine absolute Mehrheit für Labour. Das ist die größte Mehrheit seit Tony Blair, seit 1997. Und jetzt wird dann Starmer, also Keir Starmer, der Spitzenkandidat der Labour Party, der wird jetzt dann zum König fahren. Das ist das Prozedere dort. Dann fährt er zum König. Dann bildet er eine neue Regierung. Und dann schauen wir mal, was passiert. Nix. Aber ja, ich bemerke an mir, dass ich bin auch schlimm. Ich habe immer gleich so romantische Hoffnungen.
Nee, der hat doch, was ist denn von dem zu erwarten? Also ich habe in den letzten Monaten nicht gelesen irgendwo, dass von dem jetzt irgendwie besondere Sozialreformen zu erwarten wären. Besondere Steuerreformen, die vielleicht die Reichen ein bisschen stärker belasten. Vielleicht mal darüber nachzudenken, wieder in die EU zurückzukommen.
Ja, genau, das ist meine
Meinung. Also alles, was vernünftig wäre, so jetzt natürlich kann ich es nicht beurteilen, ich bin ja kein Politiker und erst recht kein Britischer, aber alles, was aus meiner Perspektive vernünftige Politik für Großbritannien wäre, habe ich jetzt nicht von Starmer gehört. Also ich fürchte, dass auch unter Labour Großbritannien weiter vor die Hunde gehen wird.
Ja, war ja letztes Mal, da sind wir wieder bei Tony Blair, auch so.
Nee, der hat den Startschuss gegeben.
Den richtigen Startschuss hat Thatcher gegeben, muss man sagen.
Ja, okay, stimmt. Und Blair hätte es noch verhindern können. Blair wäre der Letzte gewesen, der es hätte verhindern können, aber der war leider ein bisschen zu hohl, um zu begreifen, worauf er sich da einlässt. Genau wie der Schröder, ja.
Ja. Das war ja das Duo damals, das den Neoliberalismus in der EU richtig schön nach vorne gebracht hat. Naja, jetzt stehen wir alle da mit unseren maroden Infrastrukturen.
Hurra! Und guck mal, wie sich die Infrastrukturen denn so rechts, links, oben, unten anführen. Es gibt nämlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen frischen Gleichwertigkeitsbericht 2024. Das Ding basiert darauf, die Bundesregierungen im Grunde oder die Regierung der Bundesrepublik hat sich zum Ziel gesetzt, für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu suchen. Das ergibt sich so ein bisschen aus dem Grundgesetz, kann man so implizit daraus ableiten. Irgendwo, an manchen Stellen wird es auch explizit nochmal erwähnt. Also es gibt jetzt keinen Artikel, der sagt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist herzustellen, aber man kann das so lesen. Das war vor allen Dingen in den 1990er Jahren so ein großes Thema, als es dann darum ging, Ostdeutschland auf die Füße zu helfen und gleichwertige Lebensverhältnisse und gleichwertige Bedingungen. Ist heute natürlich viel weiter gefasst, weil Strukturschwäche ist, in der ehemaligen DDR ist nichts mehr strukturschwach. Außer wenn du die Industriestruktur vielleicht anguckst, aber die Straßen sind in Ordnung, also die öffentliche Infrastruktur ist in Ordnung, die sieht in manchen Teilen Deutschlands viel, viel schlimmer aus als in der DDR.
In der ehemaligen DDR,
genau. Für den Bericht haben sie, also völlig irre, Prognos war daran beteiligt, ein paar Institute, also im Auftrag des Ministeriums, alle 400 Kreise der Bundesrepublik angeguckt. Und zwar in vier Dimensionen. Wirtschaft, Gesellschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge und Klima und Umwelt. Und in diesen Dimensionen haben sie dann nochmal einzelne Indikatoren erstellt. Also bei Wirtschaft, Bruttoinlandsprodukt, Steueraufkommen, Baulandpreise, Gender Pay Gap, Geburtenrate, Altersquotient, Wahlbeteiligung, Erreichbarkeit von Supermärkten, Erreichbarkeit von Schwimmbädern, Kita-Plätze pro Kind, Bodenversiegelungsgrad, Waldfläche, Feinstaubbelastung. Also, aber witzig viele Indikatoren, die sich auch tatsächlich messen lassen. Also die haben noch viel mehr Zeug gehabt und haben aber aus dem vielen Zeug alles rausgestrichen, wo sie sagen, okay, das lässt sich nicht zuverlässig messen, das lässt sich nicht langfristig messen und das lässt sich vor allen Dingen nicht vergleichbar messen. So, ganz viel ist dabei rausgekommen. Also beeindruckende Granulation, finde ich, wirklich. Dann haben sie, und das ist eigentlich noch geiler, über 30.000 Interviews darüber gemacht, wie die Leute ihre Lebensverhältnisse einschätzen.
Wow. Ey, das ist ja wirklich ein Paradies für Datenliebhaber.
Absolut. Es ist der totale Wahnsinn. Also ist auch super aufbereitet. Die Rohdaten habe ich nirgendwo gesehen. Mhm. Es ist wirklich super aufbereitet. Ein riesiger Bericht, ist eine tolle Wochenendlektüre, schön bunt. Also auch nicht so eine Bleiwüste, sondern richtig, richtig gut und sichtbar gemacht. Und bei diesen Interviews haben sie dann auch nochmal verglichen. Haben gesagt, wie schätzt du deine Lebensverhältnisse ein? Wie schätzt du die im Vergleich zu anderen Kreisen und Regionen ein und so weiter? Interessant fand ich, am zufriedensten sind die Leute, die städtisch wohnen, am unzufriedensten sind die Großstädter.
Mm.
Interessant, ne? Ich hätte auch gedacht, so ja, so strukturschwach oder ländliche Region, die finden es bestimmt total schade. Die Großstädter sind am wenigsten zufrieden. Wenn ich jetzt nebenbei bemerke, die sind zufrieden oder unzufrieden, die Antwort lautet ja oder nein. Das sind alles durchschnittliche Antworten auf so einem Dreierspektrum. Eher zufrieden, eher durchschnittlich, eher unterdurchschnittlich. Also, aber ich vereinfache einfach nur ein bisschen. Selbst in den dünn besiedelten Regionen, das ist die kleinste Kategorie sozusagen, selbst in den dünn besiedelten Regionen schätzen die Leute ihre Lebenssituation insgesamt noch durchschnittlich positiver ein als die Leute in den Großstädten. Warum wohnen wir Vollidioten da eigentlich? Wegen Wirtschaft und so. Das kannst du dann, also du hast halt eben diese zwei Säulen in diesem Bericht, die Fundamentaldaten, ne, also wirtschaftliche Entwicklung, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und so weiter. Und du hast halt die Einschätzung. Also es ist halt einfacher, in der Stadt einen Job zu finden und so weiter. Die Schulen sind näher, die Ärzte sind näher und so. Insgesamt, über die gesamte Bundesrepublik, sind nur ein gutes Viertel der Leute unterdurchschnittlich zufrieden.
Oh ja.
Was eigentlich ganz cool ist. Also über 70% der Leute sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich zufrieden mit ihren Lebensverhältnissen in ihrem Kreis. Das Ganze haben sie als Kartendarstellungen auch gemacht und dann eben auch mit unterschiedlichen Farben, hellblau, dunkelblau, mittelblau, sodass du diese regionalen Unterschiede auf einen Blick sehen kannst. So ein bisschen wie diese, wer hat AfD gewählt, Karte neulich, die da so rumliegen, alles blau.
Ich mich sofort daran schwarz. Erinnert.
Nee, ist schon ein bisschen anders, weil die das eben granuliert haben auf die Kreise. Mhm. Ja, du siehst die Kreisgrenzen auf diesen Karten. Und du siehst drei unterschiedliche Blautöne und kannst auf den ersten Blick auch schon ein bisschen was draus ableiten. Das ist wirklich ganz interessant.
Bisschen AfD, Mittel-AfD,
Es geht nicht um AfD, sondern es geht um
ich
die
weiß,
Frage,
aber blau ist halt eine Farbe, die irgendwie...
Ja, Mai.
Ja, ist ja auch so, du kannst ja auch in den Social Media nicht mehr das blaue Herz benutzen. Es ist halt einfach verbrannt.
Ja, okay, das mag sein. Da haben sie es halt gemacht. Und um das Ganze jetzt ein bisschen zu entschärfen, es gibt bei diesem Wie sind Sie mit Ihrer Lebenssituation zufrieden? Gibt es keinen Unterschied zwischen Ost und West? Du guckst auf die Karte und denkst, im Osten alle am Heulen und im Westen alles super. Nein.
Na, siehst du.
Da gibt es eine ungefähre, eine ungefähre Gleichverteilung. Mhm. So, du siehst halt die Karte und denkst, nee, ist es nirgendwo zu sehr hellblau. Ich weiß, es gab so ein paar Sachen, da war es sehr dunkelblau. Das ist dann irgendwie so Starnberger See oder irgendwie sowas. Was aber interessant ist, die Frage, die ist jetzt ein bisschen verzwickt. Also eigentlich laut die Frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Lebensverhältnissen hier zu Hause? Und dann haben sie auch nochmal gefragt, was glauben Sie denn, lässt es sich anderswo besser leben als hier bei Ihnen zu Hause?
Ja.
Exakt. Die Leute sind zufrieden. Denen geht es auch gut. Ja, auch wenn du Fundamentaldaten anguckst. Aber die glauben fest daran, dass es woanders viel besser ist. Und da siehst du wieder einen Ost-West-Unterschied.
Ah.
Im Osten sind die Leute trotz hoher Zufriedenheit mit ihrer Region davon überzeugt, dass die anderen es besser haben.
Ja.
Obwohl das nicht notwendigerweise der Fall ist.
Nur wir Großstädte haben recht, wenn wir das Gefühl haben.
Außer wenn es um gute Restaurants geht.
Ja.
Das ist aber, also, ne, die Leute sind eigentlich zufrieden mit ihrer regionalen Situation. Das sieht so aus, als würden die sich tatsächlich, was ja oft unterstellt wird, für zu kurz gekommen halten.
Mhm.
Obwohl sie gar nicht zu kurz gekommen sind.
Mhm.
Das ist nochmal, also wer da die Rohdaten hat und sozialwissenschaftlich forscht, wird da wahrscheinlich ein paar ganz, ganz interessante Sachen noch rausfinden und auch vielleicht so Handlungsempfehlungen an die Politik geben können. Was wir auch gefragt haben, ist, welche Aspekte halten Sie für wichtig, wenn es darum geht, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen? Also, und vergiss nicht, es geht immer um deinen Kreis. Ne? Also, das wäre da bei dir Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich. Oder vielleicht Berlin, das weiß ich gar nicht so genau. Top 5. Gute Gesundheits- und Pflegeversorgung, bezahlbares Wohnen, Sicherheit vor Kriminalität, da war sie wieder, die Angst der Deutschen, das können wir gut, ne? Sicherheit, weil es ja so wahnsinnig kriminell ist da draußen.
Guter Zustand in der Großstadt. Das ist ja tatsächlich, genau. Dass die denken ja, das ist in der Großstadt, das ist alles ganz schlimm kriminell.
Ich bin am Montag in Koblenz Taxi gefahren.
Ja.
Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Also Freund aus Hamburg war dabei, ich aus Berlin. Wir waren in Koblenz mit dem Taxi zum Bahnhof. Wir haben irgendwie das Gespräch mit der Taxifahrerin. Sagt, ja, aus Berlin, kann man denn da überhaupt noch nachts auf die Straße gehen?
Oh.
Ich bitte was? Sie, ja, diese ganze Kriminalität und so. Ich sagte, wie kommen Sie denn da drauf? Natürlich kann man da. Also das bei den Leuten in der Provinz kommt tatsächlich diese Erzählung, da rennen nur noch irgendwelche Vukofanten mit Macheten in der Gegend rum und schlagen allen die Köpfe ab. So eine Erzählung kommt da unten an bei den Leuten. Das ist echt krass.
Das hat Natascha Strobel auch erzählt. Leider in einem Podcast, der erst nächste Woche erscheint. Aber sie meinte, da wird wirklich ganz bewusst so ein Angstort aufgebaut. Die Stadt, die Großstadt. Und dann werden diese Zahlen, ne, die Kriminalitätszahlen, also die absoluten Zahlen, nicht mehr in Verhältnis gesetzt, dass hier halt auch über 3 Millionen Menschen sind. So.
Fast 4 Millionen würde ich es nennen.
Ja,
aber, ja. Das hattest du aber auch früher schon. Als ich Ende der 1990er Jahre nach Berlin gezogen bin, hat meine Mutter auch gesagt, aber pass auf dich auf. Ja. Und auch damals hast du dann schon auch bundesweiten Magazin, was im Spiegel gab es mal so einen Bericht über Moloch, Neukölln. Ja. So grauenhaft irgendwie. Naja, das waren die Top 4. Auf Platz 5 gute Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätsangebote. Das sind die Top 5, von denen die Leute sagen, daran bemisst sich, ob die Lebensverhältnisse gleichwertig sind. Wenn überall eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung ist, dann sind sie gleichwertig. Ja, ganz gut. Der Osten bewertet seine wirtschaftliche Situation schlechter, als der Westen seine wirtschaftliche Situation bewertet.
Mhm.
Und jetzt muss ich zugeben, ich habe mich da drin ein bisschen festgelesen und habe es nicht mehr geschafft, zu gucken, ob es auch harte Daten gibt, die das bestätigen oder widerlegen.
Mhm.
Wer mag, kann da ja mal reingucken. Also ist es angemessen, wenn der Osten sagt, unsere wirtschaftliche Situation ist schlechter? Ich bin mir nicht sicher. Die Produktivität ist niedriger, es gibt weniger große Unternehmen. Das muss aber nicht heißen, dass die wirtschaftliche Situation schlechter ist unbedingt. Auch bemerkenswert. Würden Sie sagen, dass Ihr Einkommen ausreicht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Hellblau heißt unterdurchschnittlich nein, dunkelblau heißt unterdurchschnittlich ja. Was glaubst du, wo die Leute verstärkt sagen, dass das Geld nicht ausreicht, um am Leben teilzunehmen?
In den Großstädten.
Nein.
Echt?
Am häufigsten lautet die Antwort nein, was auch wieder zugespitzt ist, im Nordosten und im Südwesten.
Interessant.
Also ja, in MacPom, ich habe dann so interpretiert, in MacPom haben die Leute einfach nicht genug Geld in der Tasche.
Ja.
Und in Bayern ist der ganze Scheiß einfach derart teuer, dass sie dann vieles Geld auch nichts mehr nutzt.
Krass,
oder? Aber vielleicht, und das ist eben so schön an dieser Farbverteilung, für kann ich dann auch so, mal gucken. Hä?
Das ist schön, immer wieder gut, wenn auch Vorurteile mal ein bisschen widerlegt werden.
Noch ein schönes
Ding. Die eigenen vor allem.
Frage. Es gibt ausreichend Supermärkte, Discounter und oder kleinere Lebensmittelläden in der näheren Umgebung.
Das wäre gut.
Wer hat am schlechtesten abgeschnitten? Intuitiv.
Was soll ich denn sagen?
Wo ist das unterdurchschnittlich? Wo sind die Leute
in
unterdurchschnittlich?
In Baden-Württemberg.
Richtig. Im Südwesten.
Das kenne ich. Das ist so.
Aber, oder? Ich hätte doch gedacht, so, ja, Brandenburg, da fährst du ja kilometerweit und hast.
Nein.
Aber nix.
Ich kenne Baden-Württemberg und Brandenburg und deswegen habe ich das jetzt auch gesagt, weil Ja.
Und also wie gesagt, das Ganze ist in Karten dargestellt, drei unterschiedliche Blautöne, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, durchschnittlich. Sehr, sehr hübscher Überblick, cool. Bis auf die einzelnen Kreise, auch in den Karten zu sehen, die einzelnen Kreise. Und jetzt kommt's, der Bericht hat über 100 Grafiken.
Wow.
Also, viel Spaß am Wochenende. Ich habe eben auch, ich hätte viel mehr zu erzählen heute, wenn ich nicht anderthalb Stunden da gesessen hätte und gesagt hätte, schön bunt, oh. Super Ding.
Sehr schön.
Ach ja, so insgesamt, es wird gleichwertiger. Mhm. Gibt immer noch Diskrepanzen. Also ich glaube, Habeck hat gesagt, die Schere schließt sich langsam.
Ja.
Ja. Problem ist, dass insbesondere bei sowas wie Mieten, Gesundheit, Pflege, es auf einem miesen Niveau gleichwertig wird. Also es ist nicht so, dass wir wir können auf einmal haben alle bezahlbaren Wohnraum und niemand muss mehr wochenlang auf einen Facharzttermin warten. Das Gegenteil ist der Fall, aber es geht dann wenigstens den Leuten allen gleich schlecht. Und das ist ja sowieso das, was die Rechten wollen.
Jetzt hast du doch wieder auf so einer negativen Note geendet.
Entschuldigung.
Aber so ist es halt.
Geht den Leuten gleich, da kannst du vorher was abschneiden.
Nee, alles gut. Schauen wir doch mal nochmal über den eigenen Tellerrand mit Shamjaf. Machen wir das jede Woche. Diese Woche schauen wir nach Peru, weil in Peru nämlich der Kongress am Donnerstag ein Gesetz zur Einführung einer Verjährungsfrist für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verabschiedet hat. Und zwar natürlich gegen den Widerstand von Menschenrechtsorganisationen, kann man sich ja vorstellen. Warum der Kongress das gemacht hat und welche Folgen das haben wird, das erzählt uns die Sham.
Peru macht sich schon seit letztem Monat, beziehungsweise eigentlich schon seit mehreren Monaten, ganz laut Gedanken dazu, was sie mit den Menschen anfangen, die eben vor 20, vor 30, vor 40 Jahren Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Jetzt hat der Kongress in Peru gestern ein Gesetz verabschiedet, das eine Verjährungsfrist für eben jene Verbrechen, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einführt. Das hat jetzt für einen Eklat gesorgt. Es ist noch nicht entschieden, ob das jetzt wirklich ein Gesetz in Peru wird oder nicht. Aber Menschenrechtsorganisationen, die protestieren dagegen, warnen dagegen, weil sie befürchten, dass eben laufende Ermittlungen zu schweren Verstößen eben dadurch behindert werden können. Das Gesetz wurde bereits, wie gesagt, letzten Monat eigentlich genehmigt, letzten Monat im Juni im Parlament, was eher rechtsbesetzt ist, und hat eben noch diese zweite Abstimmung von vor ein paar Tagen gebraucht. Im Kongress wurde es dann relativ knapp dann mit 15-12 Stimmen verabschiedet. Was ist dieses Gesetz genau? Also, das neue Gesetz wurde von der FP-Partei, angeführt von Keiko Fujimori, der Tochter des ehemaligen Präsidenten Fujimori, gefördert. Sie sozusagen treibt das voran. Das Gesetz konkret sagt, dass niemand wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die vor dem 1. Juli 2002 begangen wurden, strafrechtlich verfolgt, verurteilt oder bestraft werden dürfen. Vielleicht hat es auch mit einem aktuelleren Fall in Peru zu tun, nämlich Anfang dieses Jahres, da wurde der ehemalige peruanische Geheimdienstchef verurteilt, tatsächlich, Vladimiro Montesinos. Er war ein enger Vertrauter von Fujimori auch. Der wurde dann zu 19 Jahren und 8 Monaten Gefängnis im Zusammenhang mit dem Massaker von 1992 verurteilt. Dieses Gesetz wird auf jeden Fall auch unmittelbar eigentlich Auswirkungen haben auf den ehemaligen Präsidenten Fujimori, also auf den Vater von Keiko Fujimori und einige Militär- und Polizeioffiziere, die laut FP im Alter von 80, 85 und 90 Jahren zu Unrecht inhaftiert worden seien und andere, die zu Unrecht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt werden würden. Das eben laut FP, der ehemalige Präsident und eben diese pensionierten Militärangehörigen, die werden beschuldigt oder sind sogar verurteilt worden für Verbrechen, die zwischen 1980 und 2000 während eines bewaffneten Konflikts dort begangen wurden. Dieser Konflikt hat unglaublich viele Opfer gefordert, Tausende, mehrere von Tausenden von Opfern. Und konkret eben geht es darum, dass der ehemalige Präsident Fujimori da eben Peru von 1990 bis 2000 regiert hat. Der wurde 2009 wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Er wurde beschuldigt, der Drahtzieher hinter den Morden an 25 PeruanerInnen zu sein, während die Regierung damals gegen bewaffnete kommunistische Gruppen im Land gekämpft hat, auch bekannt als The Shining Path. Und falls das Gesetz jetzt wirklich erlassen wird, wird laut der peruanischen Staatsanwaltschaft es direkte Auswirkungen auf ca. 550 Opfer und 600 Fälle haben. Darunter eben auch Ermittlungen und Gerichtsverfahren, die durch die Verjährung eben eingestellt würden. Was jetzt? Ich habe gesagt, das Gesetz ist auf jeden Fall noch nicht da. Das Gesetz muss noch von Präsidentin Dina Boluarte unterzeichnet werden, bevor es in Kraft tritt. Bisher hat sie noch nicht bekannt gegeben, was sie tun wird. Sie kann also das Gesetz entweder in Kraft setzen oder es mit weiteren Empfehlungen zurück an den Kongress senden. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat Peru diese Woche auch aufgefordert, das Gesetz aufzuheben oder zu blockieren. Aber die Regierung von Präsidentin Boluarte hat das ganz schnell zurückgewiesen und gesagt, das ist Einmischung. Wir entscheiden selbst. Das Interessante an der ganzen Sache ist, mehrere Abgeordnete, die eben während dieses bewaffneten internen Konflikts von damals Militär- und Marineangehörige eben waren, die unterstützen das Gesetz. Das sind auch Abgeordnete, die eben das Gesetz entscheiden oder entschieden haben eigentlich so für sich, die sich dafür eingesetzt haben. Ist ja auch irgendwie selbsterklärerisch, denn sie sind ja nicht die Opfer der Gewalt gewesen damals. Es gibt eine Wahrheitskommission, so eine Truth-Finding Commission in Peru, die die Zeit des Konflikts eben so genauer untersucht. Und die laut dieser Kommission waren die Opfer dieses Konfliktes von damals größtenteils indigene Menschen, die eben in Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, also zwischen dem Militär und Mitgliedern der Shining Path eben gefangen waren. Und die Kommission tatsächlich schätzt, dass der Konflikt um die 70.000 Menschen Leben gekostet hat. Ja, also all eyes on Peru und ich hoffe, Dina Boluarte entscheidet sich dagegen.
So viel zur Vergangenheitsbewältigung.
Ja. Mich wundert immer, aber wer weiß, wie ich es machen würde. Mich wundert immer, dass da nicht die Leute auf die Straße gehen und den König köpfen. Weil das, ne, das wäre jetzt ungefähr so, als würde irgendwie, weiß ich nicht, Olaf Scholz sich ein Gesetz machen, das hat absolute Immunität in seiner Zeit als Hamburger erster Bürgermeister zuspricht. So, was geht nicht. Das ist also zutiefst illiberal und zutiefst undemokratisch. Mhm. Und trotzdem lassen die Leute es mit sich machen.
Ja.
Ist so Berlusconi-artig, weißt du?
Ja, ja,
das ist. Ja, aber guck doch mal, wie clever der ist. Ja, das ist halt scheiße. Ja, der Typ, der dich beklaut, der ist auch clever. Bewunderst du den dafür auch?
Ja.
Bei Politikern, die werden bewundert. Das ist schon irre irgendwie. Übrigens ganz interessant, du hattest eben diese Grafik im Guardian erwähnt, da habe ich mal draufgeklickt. Das ist jetzt Nischenthema, Orchideenthema. Aber die DUP, die Democratic Unionist Party,
ja,
aus Nordirland, also das sind die Kollaborateure, die mit den englischen Besatzern gemeinsame Sache machen, die haben so viel Stimmen verloren, dass Sinn Féin,
ja,
theoretisch die stärkste Partei, nordirische Partei im Unterhaus wäre, wenn sie denn da wären, weil die gehen nicht hin.
Ja, ich also habe auch gesehen, dass Nordirland Sinn Féin, ganz grün ist. Ja,
ja, genau. Nordirlands Sinn Féin sagt, das ist alles nicht, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, dann setzen wir uns auch nicht ins Unterhaus. Schwierig, aber gut.
Ja, ich bin da auch zwiegespalten, ich verstehe es, aber ich denke auch, Demokratie ist Demokratie, aber naja.
Ja, die werden sich halt auch sagen, wir sind ein besetztes Land.
Ja,
das ist doch, im Grunde ist das ja auch nur eine Verarsche. Wir können zwar mit abstimmen, aber wir werden ja sowieso von Labour oder von Tories überstimmt. Also England, Schottland, Wales, mithin England, überstimmt sowieso alles, was Nordirland will. Darum macht Nordirland ja gerne mal so komische Faxen. Wie keine Regierungsbildung, bis das Problem mit der Grenze in der Irischen See gelöst ist und so. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die haben. Ja. Statt sie einfach Wiedervereinigung machen, aber naja.
Tja.
Was weiß ich denn schon?
Wenn Sinn Féin da jetzt so stark ist, wer weiß. Hier.
Naja, stark, nicht? Also.
Gute Nachricht.
Oh.
Kommt aus, wenn ich das richtig verstanden habe, den Wirtschaftswissenschaften, aber so eher die sozialwissenschaftliche Sparte der Wirtschaftswissenschaften. Das ist auch
alle
ein bisschen Erziehungswissenschaften. Ja, aber es ist auch noch ein bisschen Erziehungswissenschaften mit drin und ein bisschen Psychologie. Worum geht's? Also es geht um Fabian Krosse, der ist Wirtschaftsprofessor und hat mit seinem Team untersucht, unter anderem untersucht, welche Folgen Ressourcenmangel auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Das machen die nicht alleine, die arbeiten zusammen. Also die Uni Würzburg, für die, wo die arbeiten, arbeitet zusammen mit der Uni Bonn und Uni Oxford. Und die haben insgesamt in der Studie rund 1600 Familien befragt und das Verhalten von Eltern und aber auch den Kindern, die Schulkinder sind, untersucht. Und sie haben sich ein Experiment ausgedacht, bei dem es darum ging, dass sie aus dieser großen Gruppe 200 zufällig ausgewählte Kinder ein Jahr lang an einem Mentoring-Programm teilnehmen lassen haben. Da war das so, dass eben einmal die Woche kam zu diesen Kindern eine Ehrenamtliche und hat Zeit mit denen verbracht. Irgendwas Schönes, keine Ahnung, was gespielt oder irgendein Zoobesuch oder so. Jedenfalls wurde das eine feste Bezugsperson von diesen Kindern, die übrigens alle aus bildungsfernen und so sozioökonomisch schwachen Haushalten stammten. Es gab dann noch eine Kontrollgruppe und so weiter. Also es ist alles auch ordentlich wissenschaftlich untersucht. Und dann hat man 4 Jahre später, nachdem dieses Mentoring-Programm stattgefunden hatte, Kinder in so ein Experiment gesetzt. Ein Würfelexperiment. Die sollten würfeln. Die sollten vorhersagen, welche Zahl sie würfeln. Und wenn sie die Zahl richtig vorhergesagt haben, dann gab es ein bisschen Geld. So.
Das ist doch ein Glücksspiel.
Ja. Auf eine Art. Es gab aber dabei keine Kontrolle, ob die vorhergesagte Zahl überhaupt wirklich die Zahl des Würfelns war. So, also natürlich gab es angeblich keine Kontrolle. In Wahrheit gab es eine, weil das war das Experiment. Sie wollten nämlich gucken, wer lügt denn hier? So, ne? Also wer würde für Geld lügen? Und wie gesagt, sozioökonomisch schwache Familien. Ne? Also es ist nochmal ein größerer Anreiz auch da, für Geld zu lügen, würde ich mal sagen. Und dabei kam heraus.
Irgendetwas zu unternehmen, um überhaupt an Geld zu kommen.
Ja, genau.
So würde ich es nennen. Also,
Jedenfalls kam dabei heraus, dass die Kinder, die an diesem Mentorenprogramm teilgenommen hatten, im Gesamtergebnis ehrlicher waren als die Kontrollgruppe, die keine Mentoren hatte. 44% der Kinder, die Mentoren hatten, also weniger als die Hälfte, haben geschummelt und 58%, also mehr als die Hälfte. Ist jetzt nicht so ein riesengroßer Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Und das fand ich doch irgendwie eine schöne Nachricht, weil was dann dieser Fabian Kosse, der diese ganzen Sachen leitet, auch daraus gemacht hat, war, dass er sagt, ein fürsorglicher und zugewandter Erziehungsstil steht mit weniger Lügen in Zusammenhang. Was er dann auch so ein bisschen mitgeben möchte, ne? Er sagt dann, auch wenn Eltern eher bereit sind, ihren Kindern und anderen Menschen zu vertrauen, führt das zu mehr Ehrlichkeit. Zitat Ende. Das fand ich irgendwie schön. Tja.
Ich habe gerade überlegt, wie ich das irgendwie noch
wieder das kaputt
säuern könnte, aber fällt mir gerade nichts ein. Also.
Dann müssen wir heute wohl ohne das leben. Schade.
Naja.
Kommen wir zum Limerick der Woche. Da hatten wir vor 2 Wochen ein seltsames, also habe ich jetzt gedacht, so, hä, was haben wir für ein Thema?
Ja, ich habe mich das auch gefragt, aber dann war es mir auch egal.
Also Kabel ist das Thema, aber wir haben ja einen Profi-Poeten, der macht aus jedem Thema einen guten Limerick.
Kabel.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es tötete Kain einst den Abel, er würgte ihn mit einem Kabel. Und Gott sprach, och nee, das war nicht okay. Ich fürchte, das wird justiziabel.
Was war denn dein liebster Kabel, Limerick?
Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich finde, Nathalie hat schön vorgelegt, weil Limerick ist ja immer mit, es war mal ein Hm-Hm aus Hm-Hm. Ne?
Ja, genau.
Und es war mal ein Rentner aus Babel. Der legte ganz gerne mal Kabel. Beim letzten Versuch wurde er zum Eunuch. Der Schaden war irreparabel.
Das ist wirklich gut, ja. Ich habe diesmal den von Melina genommen.
Donnerwetter, wer hätte das gedacht?
Und zwar, es wollte ein Robot aus Hessen zum Abend was Leckeres essen. Doch schmeckte er fad, der Kabelsalat. Hat er wohl das Salzen vergessen? Kabelsalat. Lecker Kabelsalat. Was haben wir diese Woche für ein Thema? Haben wir irgendein lustiges Thema? Würfeln hätte ich.
beschränkte persönliche Dienstbarkeiten.
Oh Gott. Du trollst doch jetzt schon wieder.
Dienstbarkeit? Nicht? Hätte ja sagen können. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so was Griffiges. Angst.
Angst. Ja, Angst ist gut.
Ich sag das nochmal. Angst.
Okay. Nehmen wir. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Neue Zinshoffnungen an der Wall Street.
Dienstag.
Nasdaq ist nicht zu stoppen.
Mittwoch.
Neue Rekorde an der Nasdaq.
Donnerstag.
DAX legt moderat zu.
Freitag.
Anleger treiben DAX über 18.600 Punkte.
Super.
Fast schon überspezifisch.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ich dachte kurz, vielleicht wird es der erste Faktencheck, wo ich gar nichts finde. Ich habe aber doch noch was gefunden, und zwar im Gleichwertigkeitsbericht von Holger. Und zwar hatte er ja gesagt, dass die GroßstädterInnen insgesamt unzufriedener mit ihrer Lebenssituation sind als die Leute in dünn besiedelten Gebieten. Und wenn man sich diese beiden Graphen anguckt, dann kann vielleicht der Eindruck im ersten Moment entstehen, weil bei den Menschen in dünn, sorry, jetzt kommen ein paar Zahlen, wir müssen alle durch. Bei den Menschen in dünn besiedelten Gebieten sind ungefähr 23%, also knapp ein Viertel, sehr zufrieden. Und bei den Großstädtern sind es nur 18%. Also okay, mehr Menschen in dünn besiedelten Gebieten sind insgesamt sehr zufrieden, aber auch deutlich mehr Menschen in dünn besiedelten Gebieten sind unterdurchschnittlich zufrieden. Und zwar 37%, also fast zwei Fünftel sind unterdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Lebenssituation im Vergleich zu nur knapp einem Viertel in der Großstadt. Und auch dieser Anteil kann man sich jetzt auch ausrechnen daraus, der Menschen, die sozusagen durchschnittlich zufrieden sind, ist in der Großstadt deutlich höher als bei den Menschen in dünn besiedelten Gebieten. Ha. Aber auch ich fand es sehr interessant, dieses Dokument. Man kann da wirklich lange drin rumscrollen und sich drin verlieren in den Grafiken. Also viel Spaß an alle, die das jetzt auch machen werden.
Und das war's schon?
Das war's. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber das war das, was ich gefunden habe.
Wunderbar. Vielen Dank dafür und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Und das seid ihr, die ihr auf unser Konto überweist, die ihr bei Steady Mitglied seid, vielleicht sogar bei den Ultras oder beim Fanclub. Falls ihr da dabei seid, dann lesen wir jetzt eure Namen vor und das kommt jetzt.
Tim zu 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Trump ist die nukleare Bedrohung. Sprecht mit euren Freunden, die in den USA wählen dürfen. Biden bleibt trotz allem das kleinere Übel.
Alexander Bohn sagt, braucht eine Pause und muss endlich mal Urlaub machen. Noch den Juni durchhalten und dann durchatmen.
Zwei Wochen noch.
Hä, der Juni ist vorbei.
Ja, zwei Wochen noch. Ich habe jetzt gerade wieder mich als Maßstab.
Ach so.
Noch zwei Wochen durchhalten.
Ich war ganz bei Alexander, Urlaub. Weißt du?
Naja, auf mich nimmt der niemand Rücksicht. Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der in Zukunft nicht mehr die Weisheit seines Liebsten anzweifeln wird.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom, Dominik Wagner.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Erbschaften, die höher sind als 1000 Mal die Beitragsbemessungsgrenze.
Doppeldecker Fahrrad.
Jetzt wollte ich gerade rechnen, wie viel das ist. Ich glaube, es sind dann ungefähr 6 Millionen Euro, ne?
Was ist denn die Beitragsbemessungsgrenze?
Beitragsbemessungsgrenze ist da, wo du nicht mehr Rentenversicherung zahlst.
Das ist nicht Bemessungs- irgendwie 60.000 oder so? Irgendwie.
Sag ich doch. Und 1000 mal 60.000 sind das nicht. Wie viel sind das dann?
Das müsste mehr sein.
Nee, ist Krankenversicherung, aber ist auch okay. Wie hoch ist die denn? Warum steht das hier nicht?
Also es sind nicht 6 Millionen, sondern es sind 60 Millionen.
Die Beitragsbemessungsgrenze, naja gut, ist jetzt die Frage, wie meint er das? Meint er das monatlich oder meint er das jährlich? Also für uns, weil wir Selbstständige sind, ist das ja jährlich interessant. Für Angestellte ist das monatlich interessant, glaube ich. Ne?
Also sind es...
Ja. Also es wären, das sind 7.500 Euro mal 1.000, 7.500 Millionen. Naja, aber we get the point. Du hast recht, du hast absolut recht. Doppeldecker Fahrrad. Ach nee, du.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Meribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Bist du gerade was?
Nee, ich habe einen Finger im Mund. Ich habe gedacht, ich mache mal irgendwas anderes, um hier ein bisschen einen Pfiff reinzukriegen.
Okay, Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner, das funktioniert nicht mit Pfeifen.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schiggis für mehr Flausch.
Joachim Urlas.
Der Dösewicht hört den aktuellen Realitätsabgleich und fühlt mit Holgi mit. Und es erinnerte ihn daran, dass er da ja auch vorsorgen wollte.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiedig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Und Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Schnauzt die Europagegner an wie Harras den Hartmann mit der Völkermühle Europas aus, des Teufelsgeneral von Karl Zuckmeier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Du hast Altfelde so ausgesprochen, als wäre es eine Berliner U-Bahn-Station. Nee, und dann steigst du Altfelde in die 7.
Wahrscheinlich ist es einfach.
Wo waren wir?
Matze aus Spandau, hab ich gesagt.
Simon Axmann.
Dirk Bö.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Sebastian verweist auf NSFW Folge 43 und triggert Holgis Autovervollständigung. Buenos, Dias, me gustan papas frias.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Auch der Dumme hat manchmal einen gescheiten Gedanken, er merkt es nur nicht. Danny Kay, Danny Crane.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Moss the Techie bittet doch endlich mal die kleine Maya zu ölen, die quietscht nämlich schon.
Seit lange nicht. Verkehrsminister, ein schwaches Verb. Einen Posten einnehmen und ihn schlechter ausfüllen als bis dato denkbar.
Roland Erk.
When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore my corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer.
Entschuldigung.
Warum mussten du jetzt lachen? Habe ich irgendwas wieder scheiße ausgesprochen?
Nee, Ingenieure tragen halt alle Korthose, ne? Weiß ja. Man ja. Claude Fankhauser.
Matthias Flade.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Liese grüßt die Katana. Geht mal wieder Blut spenden.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kadi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Ideen für Spielzeugladennamen. Auf jeden Ball. Spiel holen. Toys, nein, die für Kinder. Dreiradgeber. Disney und Paw Patrol auf Dinge gedruckt. Holzlock-Angebote. Get Teddy. Brettspiel Pit. Toddlerone. Topfiguren. Game Game but Different. Einstürzende Klotzbauten. Playmobilie.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Advanced Reaction is a Conjection.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski. Die Kanzlei.
Jessica Kugoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Für Sie immer noch René Ludwig von Ipsum.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Die Messboje.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Noll, seit ich den Abschluss der Woche immer höre, kann ich nicht mehr Müsli sagen, sondern sage immer Müsli, Müsli, Mäm, 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 Bert.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe hat Urlaub und ist deshalb von der Teilnahme am US-amerikanischen Workaholic Day befreit.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reibschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Felix, der jetzt aufpassen muss, was er hier schreibt, weil seine Frau neuerdings mithört.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jetzt hätte ich fast gesagt, nicht zum Denken, sondern zum Nicken.
Ja, ist ja oft auch so. Also bei mir ist das so.
Okay. Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotziegelstein.
Ich finde, da steht Rotziegel, aber mich fragt ja keiner. Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind immer noch gechillt, wenn Priscilla und Gwyneth Molesworth nach der Republika gleich auf die nächste Großveranstaltung müssen.
Die sind ganz schön lange unterwegs. Faulie, das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Rotra Fischer.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Von wegen christlich-sozial. CSU hält goldenen Windbeutel für dreisteste Werbelüge.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Der goldene Windbeutel ist so ein lustiger Preis. Den vergibt Foodwatch und neulich haben sie heiße Tasse Champignon. War nominiert, weiß ich noch, weil wenig Gemüse drin ist.
Leute, was habt ihr denn erwartet, was da drin ist? Also, ich meine, also natürlich ist da kein Gemüse drin. Oh, das ist bestimmt strafbewehrt, weil da ist 3% Gemüse drin.
Nee, es sind unter 2%.
Oh. Also in meiner Welt ist 2%, unter 2% kein.
Ja.
Außer wenn es um Zyankali geht, da können wir dann aber...
Ja, und aber auf der Packung sind halt so wunderschöne große Champignons natürlich.
Ja, klar.
Auch. Mhm. Naja.
Ich denke immer... Das weiß doch jeder. Ich meine, das kann doch...
Ja, bei heiße Tasse war ich jetzt auch nicht überrascht, ehrlich gesagt.
Also selbst der dämlichste Hinterwäldler, der kriegt doch mit, dass das nichts mit einem Eintopf oder weiß was ich zu tun hat. Also das...
Ja.
Vorher, wer weiß. Die Leute, die wohl wissen. Wo waren wir?
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Sascha, Katana, wir müssen uns wieder gegen M verbünden. Witte.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk. Vielen, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung vom 5. Juli 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.